BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche haben wir zwei Themen. Zum einen gehen wir der Frage nach, weshalb die Sanktionen des Westens gegen Russland nicht die erhoffte Wirkung zeigen und was wir stattdessen vielleicht hätten besser machen sollen in Europa und in der Welt, um Russland eher davon zu überzeugen, den Krieg zu beenden. Im Schwerpunkt geht es dann um den Ausblick für die Staatsschulden in den USA und mögliche Szenarien. Schon jetzt ist klar, keine der beiden Parteien denkt wirklich an das Sparen. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn statt Joe Biden jemand anderes in das Rennen einsteigt. Kann man darauf hoffen, dass ein Wachstumswunder, ein Produktivitätswunder die Probleme der immer stärker wachsenden Staatsverschuldung lösen? Oder droht doch das Szenario einer immer aggressiveren Geldpolitik, also einer Politik des Gelddruckens, der direkten Staatsfinanzierung? Diese Frage diskutiere ich mit meinem heutigen Gast. Ich fand das Ganze spannend in der Vorbereitung. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien, und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Bevor wir beginnen, noch dieser Hinweis in eigener Sache. In der vergangenen Woche habe ich einmal die Rollen getauscht. Nicht ich habe Experten eingeladen und diese interviewt, sondern ich selbst wurde eingeladen in einen Podcast und Philipp Westermeier von OMR hat dann mich gefragt zu meinem Werdegang, zu meiner Motivation und zu meiner Sicht auf die Welt. Auch wenn Sie meine Sicht auf die Welt vermutlich schon ganz gut kennen, weil Sie diesen Podcast hören, kann das, denke ich, durchaus auch für Sie interessant sein. Ich für meinen Teil möchte mich an dieser Stelle bei OMR und bei Philipp Westermeier sehr herzlich für die Einladung und das sehr gute Gespräch bedanken und verweise auf einen Link in den Shownotes zu diesem anderen Podcast, falls Sie mich mal in anderer Rolle erleben wollen. Bevor wir zum heutigen Schwerpunktthema kommen, kurz ein Wort zu den Sanktionen gegenüber Russland. In der vorletzten Woche erschien dazu eine Studie von 4 Wirtschaftsforschungsinstituten. Im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums haben das Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche zusammen mit dem Kiel-Institut für Weltwirtschaft, dem IFO-Institut in München und dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie vorgelegt und gesagt, die Sanktionen wirken nicht. Das ist zumindest die Kurzfassung. Wassily Astrov, Ökonom am Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche und Experte für Russland und einer der Autoren der Studie äußerte sich im Gespräch mit der Welt so.
Wenn das Ziel der Sanktionen war, den Krieg zu stoppen, dann ist das nicht gelungen. Langfristig könnten gezielte Sanktionen auf Hochtechnologie aber die russische Wirtschaft schwächen, etwa weil Technologien für neue Gasfelder oder Flüssiggas fehlen. Wir reden da allerdings über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren. So lange wird der Ukraine-Krieg ohnehin nicht dauern. Es wird also eine diplomatische oder militärische Lösung erforderlich sein, um den Krieg zu beenden. Über die Wirtschaft geht es nicht. Kurzfristig kann man schon sagen, dass die Sanktionen Europa mehr geschadet haben als Russland.
Ich finde, da kann man nur den Kopf schütteln. Wir haben Maßnahmen ergriffen, die erst langfristig wirken und kurzfristig schaden wir uns selbst. Ich denke aber auch, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, muss man keine teure Studie in Auftrag geben. Denn für mich war von Anfang an klar, dass diese Art der Sanktionspolitik nichts bringt. Wie komme ich zu dieser Aussage? Nun, schon vor 2 Jahren habe ich hier im Podcast und in meiner Handelsblatt-Kolumne auf einige wichtige Dinge hingewiesen. Erstens, Russland hat finanziell vorgesorgt. Es hatte bereits vor Kriegsbeginn eine tiefe Staatsverschuldung von nur rund 15% der Wirtschaftsleistung. Das ist im internationalen Vergleich extrem niedrig. Deutschland liegt bei etwa 67% und die USA bei ca. 125%. Russland hatte zudem einen sogenannten Wohlfahrtsfonds aufgebaut, also eine Art Staatsfonds, von dem es auch heute noch zehrt. Ebenfalls hat Russland sich früh bereits aus Dollar und Euro verabschiedet und in Gold diversifiziert und mit China an einem parallelen Zahlungssystem gearbeitet, um nicht vom US-dominierten SWIFT-Zahlungssystem abhängig zu sein. All das wussten wir bereits vor 2 Jahren und all das trägt dazu bei, dass Russland jetzt unabhängiger ist und vor allem weniger anfällig für Sanktionen. Doch das ist noch nicht mal der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist ein anderer. Russland ist eine Rohstoff-Supermacht und ich habe immer schon gesagt, eine Rohstoff-Supermacht kann man nicht so einfach sanktionieren. Im Juli 2022 habe ich das im Handelsblatt so beschrieben. Wer es ernst meint mit dem ökonomischen Krieg, muss den Weltmarktpreis für Öl, Gas, Kohle und Rohstoffe senken. Das geht nur, wenn die Nachfrage reduziert oder das Angebot ausgeweitet wird. Beide Wege beschreiten die Politiker des Westens nicht konsequent. Warum habe ich das gesagt? Ganz einfach. Russland lebt von den Einnahmen. Und für die Einnahmen ist relevant, wie hoch der Preis ist. Das heißt, man muss alles tun, die Preise eben zu senken, weil dadurch verfallen die Einnahmen des russischen Staates. Am schlechtesten ging es Russland, als Öl ungefähr 20 Dollar gekostet hat für das Barrel. Damals hatten die Russen große Probleme. Sobald der Preis höher ist, geht es den Russen gut. Nun, vor 2 Jahren habe ich gesagt, die Politiker handeln nicht in der richtigen Richtung. Sie reduzieren nicht die Nachfrage und sie erhöhen nicht das Angebot. Und genau dabei ist es geblieben. Wir wissen es. Deutschland hat völlig unnötig die letzten funktionsfähigen Atomkraftwerke abgeschaltet. Und dies hat, das zeigen Studien, Auswirkungen auf die Gasnachfrage. Diese ist dann ungefähr 12% höher, habe ich in einer Studie gelesen, als wenn wir die Atomkraftwerke hätten laufen lassen. Das heißt, wir haben dazu beigetragen, die weltweite Nachfrage nach Gas nicht zu senken, sondern wir haben sie erhöht. In die gleiche Richtung wirkten auch Steuererleichterungen und Subventionen für Kraftstoffe. Das haben ja nicht nur die Deutschen getan, sondern auch die Franzosen, die Spanier, selbst die Amerikaner. Und damit war natürlich die nachfragedämpfende Wirkung steigender Preise unterminiert worden. Die Bürger, die Verbraucher haben mehr nachgefragt, als nachgefragt hätten, wäre die Preise so gestiegen, wie sie hätten steigen müssen aufgrund der Marktentwicklung. Aber auch auf der Angebotsseite ist nichts passiert. Wir haben es hier diskutiert. Fracking in Deutschland wäre auch unter Umweltgesichtspunkten gar kein Problem. Im Gegenteil, es wäre CO2 günstiger, müsste man nicht Flüssiggas um die Welt transportieren. Dennoch bleibt dieses unbedenkliche Fracking in Deutschland weiter tabuisiert. Und auch im Bereich der Nahrungsmittel, ebenfalls nämlich dieses Exportgut der Russen, hielten die EU und Deutschland an den Maßnahmen zur Flächenstilllegung und zur Reduktion der Produktionsmengen fest. Auch das führt tendenziell zu höheren Preisen. Ich denke, man kann den Verzicht auf den Import von Öl und Gas durch die EU durchaus moralisch gesehen begrüßen. Nur man sollte das nicht mit Sanktionen verwechseln. Denn zum einen machen einige Länder gar nicht mit. Ich denke an Österreich und Ungarn, die weiterhin Öl und Gas aus Russland beziehen. Und zum anderen, wir kaufen ja auch weiter Öl aus Russland. Tun dies nur über den Umweg über Indien. Von dort importieren wir dann Diesel. Und dieser Diesel wird ja dort mit russischem Öl hergestellt. Im Ergebnis bezahlen wir mehr, ohne Russland nennenswert geschwächt zu haben. Der Ökonom Wassilij Astrow bringt es in der Welt so auf den Punkt.
Öl ist weiterhin entscheidend. Russland hat seine Ölexporte nach Asien, insbesondere nach China und Indien, umgeleitet. Mengenmäßig hat die Ölindustrie nicht gelitten, jedoch mussten Preisabschläge akzeptiert werden. Die Gasexporte konnten allerdings nur teilweise nach Asien umgeleitet werden. In den ersten Monaten 2023 hat sich das im Haushalt klar abgezeichnet. Doch die Verluste beim Ölpreis und beim Gas wurden seitdem durch ein stärkeres Wirtschaftswachstum und damit durch höhere Steuereinnahmen aus anderen Sektoren ausgeglichen.
Der Versuch, den Export russischen Öls durch einen Ausschluss einer Versicherung für die Öltanker zu behindern, fällt in die gleiche Kategorie sinnloser Maßnahmen. Hätte man sie erfolgreich umgesetzt, wäre der Weltmarktpreis für Öl gestiegen und damit die Einnahmen Russlands. Ja, Russland hätte weniger Volumen verkauft, aber wahrscheinlich hätte der Preisanstieg diesen Volumensrückgang mehr als kompensiert. Wir sehen, wenn man einen Rohstoffgiganten sanktionieren möchte, kann man das nur tun, indem man die Preise senkt, nicht indem man die Preise erhöht. Bleibt als letzter Punkt das Einfrieren der russischen Vermögenswerte, deren Erträge nun für die Finanzierung der Ukraine-Hilfe herangezogen werden sollen. Auch dies dürfte Russland letztlich nur wenig beeindrucken. Beeindruckt hat es aber andere Staaten der Welt, die nun befürchten, sollten sie irgendwann mal in Ungnade fallen, ebenfalls Ziel einer solchen Sanktion zu werden. Seither läuft das große Umschichten aus europäischen und amerikanischen Staatsanleihen in Gold und die Bemühungen zum Aufbau eines parallelen Währungssystems in Konkurrenz zum US-Dollar bekamen weiteren Auftrieb. Dazu passt auch die Meldung aus der vorletzten Woche von Bloomberg. Dort hieß es, Saudi-Arabien hätte die G7 gewarnt, das sollten sie wirklich die russischen Vermögenswerte beschlagnahmen und die Gelder an die Ukraine überweisen, dass dann Saudi-Arabien europäische Schuldtitel verkaufen würde. Also an dem Motto, wir verkaufen eure Staatsanleihen, wenn ihr das tut. Das war, laut Bloomberg, eine verschleierte Drohung. Hinterher wurde es dementiert nach dem Motto, sowas machen wir nicht, aber es spricht sehr viel dafür, dass man sehr stark klargemacht hat, dass man in diese Richtung denkt. Und daran sieht man ganz deutlich, für die hochverschuldeten Staaten des Westens ist das eher ein Schuss in das eigene Knie. Wir sind abhängig davon, dass die Ausländer unsere Anleihen kaufen, namentlich die USA, da kommen wir gleich im Gespräch noch dazu. Und wenn wir das unattraktiv machen, dann schadet das uns selbst. So gesehen finde ich es wenig tröstlich, wenn die Forscher erwarten, dass die Sanktionen in 10 bis 15 Jahren ihre Wirkung entfalten. Denn auf mittlere und lange Sicht wird Russland ohnehin wieder uneingeschränkt am Welthandel teilnehmen, ob uns dies nun gefällt oder nicht. Darauf wage ich zu wetten, einfach deshalb, weil wir alle die Rohstoffe brauchen. Und deshalb könnte dieses, wie die Forscher meinen, langfristig wirkende Gift am Ende möglicherweise uns selbst schaden. Zum Beispiel durch dann höhere Preise für Öl und Gas, einfach deshalb, weil nicht ausreichend in die russische Förderinfrastruktur investiert wurde, aufgrund der Sanktionen. Nüchtern betrachtet muss man die Sanktionspolitik des Westens als gescheitert bezeichnen. Wenn es darum geht, einen Krieg zu beenden, müssen Sanktionen rasch wirken und nicht erst auf sehr lange Frist. Wer immer für die Ausgestaltung der Sanktionspolitik des Westens zuständig ist, wir können Folgendes festhalten. Ein Grundwissen für ökonomische Zusammenhänge und vor allem für die Rolle von Angebot und Nachfrage scheint zu fehlen. Und für diese Erkenntnis, finde ich, braucht man kein Gutachten von 4 Wirtschaftsforschungsinstituten. Womit wir zum heutigen Schwerpunkt kommen. einen vertieften Blick auf die Staatsverschuldung in den USA. Und zu den Szenarien, wie es mit den Schulden dort wohl weitergehen wird. Vergessen wir nicht, die Wirtschaft in den USA läuft bekanntlich deutlich besser als die in der EU. Die USA haben ein höheres Wachstum, sie haben höhere Produktivitätszuwächse, sie haben höhere Einkommen pro Kopf, aber das Ganze ist auch angetrieben von einer sehr aggressiven Fiskalpolitik und einer faktisch sehr lockeren Geldpolitik. In der Financial Times kommentierte ein Gastautor kürzlich die Lage in den USA sehr lobend. Er sprach von einem Higher-Pressure-Effekt, der ausgehen würde von der Fiskalpolitik und der Geldpolitik und der damit die USA aus einer langen Phase der Stagnation befreien würden. Konkret konnte man Folgendes lesen.
US-Finanzministerin Janet Yellen überlegte 2016, ob eine Hochdruckwirtschaft zu mehr Beschäftigung, Unternehmensinvestitionen, Forschung und Entwicklung und allgemein zu mehr Dynamik führen könnte. Die Kombination aus der Pandemie und den politischen Versäumnissen im Gefolge der Finanzkrise veranlasste die USA tatsächlich dazu, das Experiment einer Hochdruckwirtschaft durchzuführen. Die Ergebnisse stützen zunehmend Yellens Hypothese. Die Pandemie und die großzügige politische Unterstützung trugen zunächst zu einem Anstieg der globalen Inflation und einer scharfen Wende hin zu einer restriktiven Geldpolitik bei. Doch als die Inflation sich den Zielvorgaben der Zentralbanken näherte, konnten wir ein erstaunliches Maß an Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes beobachten. Ein globaler Vergleich von Forschern der US-Notenbank kam zu dem Schluss, dass die Kombination aus einer umfassenden frühzeitigen makroökonomischen Unterstützung in Verbindung mit dem flexibleren US-Arbeitsmarkt zu der schnelleren Anpassung beitrug.
Diesen Effekt hat man natürlich nicht umsonst, sondern man zahlt dafür einen Preis, und zwar den Preis deutlich steigender Staatsverschuldung. Und sind diese höheren Staatsschulden ein Problem? Der Autor meint nein.
Die Anleihemärkte sind verständlicherweise nervös, da für die USA auf absehbare Zeit Haushaltsdefizite von 6% des Bruttoinlandsproduktes prognostiziert werden und keinem der beiden Präsidentschaftskandidaten die fiskalische Nachhaltigkeit am Herzen liegt. Doch der klassische Vergleich zwischen Japan und Argentinien zeigt, dass es bei fiskalischem Spielraum und Nachhaltigkeit eher um die Lebensfähigkeit und Belastbarkeit des gesamten Wirtschaftsmodells geht, als um einfache Haushaltskennzahlen. Stabilität und wachsender Wohlstand führen zu mehr Stabilität und günstigeren fiskalischen Kompromissen.
Und hier, finde ich, ist Skepsis durchaus angebracht. Ich würde sogar sagen, mehr als angebracht. Weil hier wird ja postuliert, es ist gar kein Problem. Wir kriegen durch diese Maßnahmen in Zukunft so hohe Wachstumsraten, dass die hohen Wachstumsraten faktisch für die Staatsschulden aufkommen werden und das Schuldenproblem lösen. Also das, was ja auch bei uns oftmals gerne behauptet wird, wenn es darum geht, Argumente gegen die Schuldenbremse zu finden. Ich finde, das lohnt sich zu vertiefen und deshalb diskutiere ich das mit meinem heutigen Gast, mit Luke Groman.
Wir danken einem unserer Sponsoren der heutigen Folge, CyberGhost. Du interessierst dich für Motorsport und möchtest die Formel-1-Rennen kostenlos verfolgen? Oder vielleicht bist du ein großer Filmfan und würdest die neuen Folgen deiner Lieblingsserie gern gleich nach der Veröffentlichung sehen? Vielleicht machst du dir aber auch Sorgen um deine Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Für all diese Probleme bietet dir CyberGhost VPN eine einfache Lösung. Mit 17 Jahren Markterfahrung und über 38 Millionen Nutzern ist CyberGhost VPN eines der meistempfohlenen VPNs auf Trustpilot. CyberGhost verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deinen Internetverkehr, sodass du weltweit sicher, privat und frei im Internet surfen kannst. Es werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet, inklusive einer strengen No-Logs-Politik. Egal, ob du von zu Hause aus oder über ein öffentliches WLAN surfst, niemand kann sehen, was du online machst. Deine Daten werden vollständig verschlüsselt übertragen. Mit Tausenden von Servern in 100 verschiedenen Ländern hast du praktisch Zugang zu Inhalten auf der ganzen Welt. Mit wenigen Klicks änderst du deinen virtuellen Standort und kannst so die Formel 1 im Free-TV verfolgen. Geologs adieu. Außerdem ist CyberGhost VPN mit über 40 anderen beliebten Streaming-Plattformen kompatibel, darunter Netflix, Amazon Prime und Disney+. Wenn du also einen Film sehen möchtest, der nur auf Netflix in den USA verfügbar ist, musst du dich nur mit einem US-Server verbinden. Mit CyberGhost VPN kannst du dein Streaming-Abo voll ausnutzen und sogar bei den Monatsgebühren für Spotify oder YouTube Premium sparen, weil die in anderen Ländern viel günstiger sind. Wenn du auch alle diese Vorteile nutzen willst, dann schnapp dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/bto und du erhältst 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Mehr Informationen in den Shownotes.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Luke Roman komme, noch dieser Hinweis. Alle, die Zugriff auf die gesamten Handelsblatt-Inhalte genießen wollen, dürfen sich das aktuelle Sommer-Special nicht entgehen lassen. Sie können jetzt das digitale Handelsblatt für 6 statt nur 4 Wochen für nur 1 € testen. Und für alle neuen Leserinnen und Leser gibt es zusätzlich die Chance auf einen wertvollen Gewinn. Neugierig geworden? Alles zur Aktion finden Sie unter handelsblatt.com/sommer24 und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Luke Groman.
Luke Groman ist Gründer und Präsident des Analysehauses Forest for the Trees, FFTT. FFTT berät Institutionen und Einzelpersonen mit Blick auf makroökonomische, thematische und sektorale Trends bei der Anlage von Geldern. Groman verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Aktienanalyse und als Makro- bzw. Themenanalyst. Aufmerksamkeit erreichte er in den letzten Jahren durch seine kritische Analyse der US-Staatsfinanzen und der Implikationen für die Geldpolitik.
Wie immer bei englischsprachigen Gästen finden Sie das komplette Gespräch am Ende dieses Podcasts. Ich habe mit Luke Roman übrigens wenige Tage vor dem Attentat auf Donald Trump gesprochen. Deshalb taucht dieser Aspekt im Gespräch nicht auf. Es spielt aber keine Rolle, weil Luke Roman sehr grundsätzlich über die Lage in den USA gesprochen hat, die sich auch durch diesen Attentatsversuch nicht geändert hat. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie es denn überhaupt sein kann, dass ein Land wie die USA nur die Wahl zwischen Donald Trump und Joe Biden hat. Groman holt dabei weit aus und blickt auf den Niedergang der Industrie in den USA seit dem Eintritt Chinas in die Welthandelsorganisation.
Nur damit Ihre Zuhörer mal eine Vorstellung davon haben, wovon ich spreche. China trat 2001 der WTO bei. In den nächsten 10 Jahren verschwanden 35% der US-Produktionsjobs vollständig. Die Leute verlieren ihren Job in einer Produktionsfabrik, wo sie $30 pro Stunde verdienen und dazu Sozialleistungen und Krankenversicherungen haben. Bei Walmart können sie dann als Empfangskraft $12 pro Stunde verdienen und erhalten keine Gesundheitsversorgung. Aber sie geben einem einen Subprime-Kredit, damit man ein Haus und ein Boot kaufen kann. Und dann, nach 2008, platzt das. Und als 2008 das passierte, bekam die Arbeiterklasse keine Rettungsaktion, aber die Wall Street schon.
Dass dies die Unzufriedenheit in der Bevölkerung fördert, das darf nicht verwundern. Und natürlich auch die Anfälligkeit erhöht für Populisten. Für Groman war deshalb es keine große Überraschung, als Donald Trump 2016 plötzlich erschien.
Trump showing up in 2016 shocked people.
Als Trump im Jahr 2016 die Bühne betrat, schockierte er die Menschen auf der ganzen Welt. Er hätte sie nicht schockieren sollen. Es herrschte ein Gefühl damals von Frustration, Wut und Verrat und vielleicht am wichtigsten noch, es gab einen starken und ausgeprägten Rückgang des Lebensstandards und schließlich auch der Lebenserwartung in den USA. Allein seit 2010 sind 800.000 Amerikaner an Drogenüberdosen gestorben. Das sind mehr als in jedem einzelnen Krieg, in den Amerika jemals verwickelt war. Es sind 100.000 bis 150.000 pro Jahr und in Washington wird kaum etwas darüber gesagt. Wenn man also die letzten 20 Jahre zusammenrechnet, hat mich Trumps Sieg überhaupt nicht überrascht.
Like living in Cleveland, Ohio, which is in the Rust Belt, we lost a lot of industry. I was not surprised that Trump won at all.
Dieses Thema bezüglich der Drogen und bezüglich der sinkenden Lebenserwartung in den USA und der Spaltung der Gesellschaft habe ich übrigens ausführlich im Podcast mit Angus Deaton besprochen. Das war die Folge 214, Problemerkenntnis ohne Lösung. Die lohnt sich, nochmal anzuhören für diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern. Ein weiterer Punkt, den Groman betont, ist die zunehmende Ungleichheit bei der Vermögensverteilung. Und auch das schlägt sich politisch nieder.
Es handelt sich um eine sehr toxische politische Mischung. Und wenn es eine toxische politische Mischung gibt, führt dies zu toxischen politischen Ergebnissen. Und genau das sehen wir in Amerika. Die schlechte Nachricht ist, dass es meiner Meinung nach noch schlimmer wird, bevor es besser wird. Kurz gesagt, im Kontext dessen, was ich gerade eben gesagt habe, es verbessert sich keiner dieser Faktoren in nennenswerter Weise, außer vielleicht für die oberen 1% oder 5% der Amerikaner.
1% or 5% of Americans.
Jetzt ist es aber nicht so, dass die Politik in Amerika das Problem nicht erkannt hätte. Groman sagt, ja, die Politik erkennt das Problem, aber sie fürchtet die Konsequenzen des Handelns, wenn sie versucht, das Problem zu lösen.
Finanzministerin Yellen hat im Wall Street Journal mal gesagt, dass sie nie wieder eine Dankeskarte an China schicken würde, weil sie Waren für Schulden schicken. Die Politik spricht von einem zweiten China-Schock. Die beiden Regierungen und insbesondere auch die Trump-Regierung beginnen sich dieser Faktoren bewusst zu werden. Und ich denke, beide Versuche einer Industriepolitik sind ihre Versionen davon, wie sie das angehen möchten. Die Herausforderung in beiden Fällen in Bezug auf unsere Innenpolitik besteht darin, dass beide Seiten die strukturellen Probleme lösen wollen, ohne eine Phase sehr hoher Inflation in den Vereinigten Staaten zu haben, was dann das Folgeproblem mit sich bringt, dass wir Ausländer brauchen, die weiterhin viele unserer Anleihen kaufen.
The challenge in both cases as it relates to our domestic politics is that both sides want to fix the structural problems without having a period of very high inflation in the United States, which then has the follow-on.
Wir brauchen eine höhere Inflation, um die Probleme zu lösen, aber wir können uns die höhere Inflation nicht leisten. Wir können uns diesen Zinssatz nicht leisten, weil unsere Schuldenquote so hoch ist. Ich denke, Sie haben das Problem erkannt. Ich denke, Sie haben herausgefunden, wie man es löst. Und das wird eine deutliche Erhöhung der Nominallöhne und der Inflation erfordern. Aber ich denke, woran Sie scheitern, ist der Versuch, Ausländer dazu zu bringen, unsere Schulden zu halten, während die Inflation bei 10% liegt und wir ihnen nur 4% zahlen. Und sie werden es nicht schaffen, die Wall Street und inländische Anleihegläubiger auf die gleiche Weise zu täuschen.
How to trick foreigners into holding our debt while inflation is 10 and we only pay them 4%? And how to trick Wall Street and domestic bondholders in the same way?
Die Ursache für die höhere Inflation sieht Luke Roman dabei in der Umkehrung der Globalisierung. Hatte das Offshoring nach China ursprünglich die Löhne gesenkt und die Preise gedrückt, würde das Reshoring faktisch umgekehrt wirken. Höhere Löhne und höhere Preise. Ich habe dann gefragt, spielt es eigentlich eine Rolle? Die USA haben doch das Privileg der Weltwährung. Kann man dann nicht so viel Schulden machen, wie man möchte?
Unsere Netto-Auslandsinvestitionsposition betrug historisch bis zu 10% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, wir besitzen 10% mehr unseres Bruttoinlandsproduktes an ausländischen Vermögenswerten als Ausländer von uns. Seit Mitte der 1980er Jahre, als diese Zahl positiv war, ist die Netto-Auslandsinvestitionsposition der Vereinigten Staaten nun auf minus 80% des BIP gefallen. Ausländer besitzen also jetzt 80% mehr des US-Bruttoinlandsproduktes als wir von Ihnen. Das sind etwa 22 Billionen Dollar. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu betrachten. Die eine ist die typische Sichtweise, nämlich die, dass alle in Amerika investieren wollen, wegen der dynamischen Wirtschaft. Ich habe einen Buchhaltungshintergrund und deshalb betrachte ich alles aus der Perspektive der doppelten Buchführung. Das nimmt alle Emotionen heraus. Was die Netto-Auslandsinvestitionsposition von plus 10 auf minus 80 angeht, im Kontext dessen, was wir über die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland diskutiert haben, ist die Art und Weise, wie das System funktioniert hat. Wir schicken Ihnen die Arbeitsplätze und Fabriken, Sie stellen die Dinge her und wir schicken Ihnen Dollar. Sie nehmen die Dollar und legen sie wieder in Amerika an.
We send you the jobs and factories, you make the stuff, you send us the stuff, we send you the dollars, you take the dollars and you put the dollars back into America. America's industrial base shrinks and shrinks, America's middle class shrinks and shrinks, America's financial class banking system grows and grows.
Amerikas industrielle Basis schrumpft und schrumpft, Amerikas Mittelschicht schrumpft und schrumpft, Amerikas Bankensystem wächst und wächst, sein Aktienmarkt wächst und wächst. Was verkauft Amerika eigentlich? Es ist Tafelsilber, um die heutigen Staatsdefizite und Staatsausgaben zu finanzieren. Was in Ordnung ist, wenn es eine nachhaltige Wirtschaftspolitik ist. Wenn man das Geld auf kluge Weise ausgibt, aber die amerikanische Regierung hat es nicht auf kluge Weise ausgegeben. Wir haben 8 Billionen im Irak ausgegeben, um Chinas Öl für China zu sichern. Wir haben einen Teil dieser 8 Billionen in Afghanistan ausgegeben, um Afghanistan den Taliban abzunehmen und es ihnen 20 Jahre später zurückzugeben. Wir haben Wall Street gerettet. Wir haben uns auf eine Reihe verschiedener außenpolitischer Abenteuer eingelassen, die ziemlich fruchtlos waren. Wir haben das Geld also nicht klug ausgegeben. Wenn man sein Geld unklug ausgibt, läuft man im Grunde darauf hinaus, dass man sein Land verkauft. An Ausländer, denen unser Wohl vielleicht am Herzen liegt, vielleicht aber auch nicht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Die USA haben also Schulden gemacht, aber das Geld nicht sinnvoll verwendet. Und das führt, wie Grohman ausführt, zu einer immer größeren Anfälligkeit der USA mit Blick auf die Verschuldung.
Und wenn man diesen Weg zu weit gegangen ist, ist der einzige Ausweg die finanzielle Repression. Und dann wird es inflationär. Und dann beginnt es, sich selbst zu verstärken, weil die Ausländer sehen, dass wir zu weit gegangen sind. Wir müssen uns durch Inflation aus diesem Schuldenproblem befreien. Sie möchten dann keine amerikanischen Staatsanleihen mehr kaufen oder möchten nur kurzfristige Anleihen und Aktien kaufen. Und genau das passiert gerade. Die ausländischen Zentralbanken haben vor 10 Jahren aufgehört, unsere Anleihen zu kaufen. Der ausländische Privatsektor kauft sie noch, aber nur die kurzlaufenden. Und diese kurzfristigen Anleihen sind eher wie Geld. Wenn sie immer mehr ihrer Schulden am kurzen Ende finanzieren müssen, befinden sie sich in einer sehr gefährlichen Situation.
Was Luke Roman hier betont, ist in der Tat sehr interessant. Die USA verschulden sich immer mehr kurzfristig. Und diese kurzfristige Verschuldung hat verschiedene Folgen. Zum einen führen Zinssteigerungen unmittelbar zu höheren Zinskosten und zum anderen muss man ein immer größeres Volumen der Staatsschulden immer öfter refinanzieren. Und da läuft man Gefahr, dass die Käufer streiken. Das heißt, man ist hier anfällig und in gewisser Hinsicht erpressbar. Doch auch in anderer Hinsicht hat sich die Politik der letzten Jahre negativ bemerkbar gemacht. Grohman verweist auf den militärischen Faktor der Deindustrialisierung in den USA.
Wir sehen jetzt die Kosten, die realen Kosten von diesem in Ukraine. Where Russia, who is 1/10 of our GDP, is outproducing a mighty American industrial base.
Wir sehen die wahren Kosten davon in der Ukraine, wo Russland, das 1/10 unseres BIP ausmacht, die mächtige amerikanische Industriebasis in der Produktion übertrifft. Amerika wird in der Ukraine von den Russen in der Produktion übertroffen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben unsere Verteidigungsbasis nach China ausgelagert. Amerika hat also ein sehr großes und robustes BIP, aber es konzentriert sich zu sehr darauf, sich gegenseitig Häuser und Credit Default Swaps und Affenbilder zu verkaufen. Wir haben uns von der echten Produktion entfernt.
America has a very big and robust GDP, but it has become too centered on selling houses back and forth to each other and selling credit default swaps back and forth and selling monkey pictures of, you know, back and forth to each other. And we've gotten away from this real production aspect.
Was für eine Bestandsaufnahme. Ich habe mal gesagt, in Deutschland, wir können nicht reich werden, indem wir uns gegenseitig Cappuccino verkaufen. In den USA passiert das schon mit Häusern, Credit Default Swaps, Affenbildern und sicherlich auch Cappuccino. Womit wir auch zur Frage kamen, ob denn die BRICS-Staaten ein anderes Währungssystem aufbauen, etwas, was wir auch im Podcast schon öfters hatten, unter anderem in der Folge 184 mit dem Titel »Der absolute Wirtschaftskrieg«. Grohman meinte zu Folgendes.
China braucht eine Reserve, die die Kaufkraft erhält, und es muss in der Lage sein, in seiner eigenen Währung zu importieren. Russland macht das möglich und das schon seit einigen Jahren. Indien sitzt ein bisschen im selben Boot. Russland macht es ebenfalls möglich. Russland hat begonnen, Handel in indischen Rupien zu betreiben. Einige Rüstungsgüter, einige Beratungsdienste, wahrscheinlich auch Gold wechseln den Besitzer. Es ist ein System, das funktionieren wird, aber es ist letztlich eine Reaktion auf die Haushaltslage der USA. Und es ist wiederum heikel. Denn was die Verantwortung der USA angeht, würde die Haushaltslage massive Kürzungen bei Sozialleistungen und Verteidigung erfordern, die sowohl politisch als auch wirtschaftlich und mathematisch unmöglich sind. Ich bin also absolut davon überzeugt, dass die BRIC-Staaten sich vom Dollar abwenden. Und ich denke, wir bewegen uns zu einem System, in dem Öl und andere wichtige Rohstoffe in mehreren Währungen bepreist und in Waren dieser Länder abgerechnet werden und dann in Gold abgerechnet werden, dessen Preis in allen Währungen frei schwanken kann.
And critical commodities are priced in multiple currencies and settled in goods of those countries and then net settled in gold that floats in price in all currencies.
Ich denke, man kann es den Staaten nicht verdenken. Erst recht nicht, weil sie ja sehen, was passieren könnte im Beispiel Russlands. Wenn man wirklich Angst davor haben muss, dass die Vermögenswerte konfisziert werden, sollte man in einen Konflikt mit den USA geraten, dann legt man sein Geld lieber gleich woanders an. Ich erinnere auch an die bereits diskutierte Drohung Saudi-Arabiens an die G7. Und dann wies Luke Roman darauf hin, wie abhängig die amerikanische Wirtschaft von den Vermögenszuwächsen, vor allem in Aktienbörsen, ist.
The challenge is that the American economy cannot grow unless stocks rise. If you look at the United States data, net capital gains are.
Die Herausforderung besteht darin, dass die amerikanische Wirtschaft nicht wachsen kann, wenn die Aktienkurse nicht steigen. Wenn man sich die Daten ansieht, dann betragen die Nettokapitalgewinne 200% des jährlichen Wachstums der privaten Konsumausgaben. Das ist ein Posten von 18 Billionen Dollar. Solange die Aktienkurse steigen, können die Amerikaner also Porsches kaufen. Wenn die Aktienkurse fallen, können die Amerikaner keine Porsches kaufen. Und dann wird der Euro schwächer. Und wenn der Euro schwächer wird, werden sie Staatsanleihen verkaufen. Sie werden amerikanische Aktien verkaufen, die sie besitzen. Das wird die Zinsen in die Höhe treiben und das wird die Aktienkurse fallen lassen. Jetzt können die Amerikaner noch weniger Porsches kaufen. Das ganze System erfordert, dass der US-Aktienmarkt jährlich um 15-20% steigt, wahrscheinlich sogar noch höher. Das führt uns zurück zum Punkt davor, dass die Fed einfach alles aufkaufen wird. Ja, das werden sie wahrscheinlich tun, denn sonst läuft das ganze System rückwärts. Und da wir die Reservewährung sind, betrifft das jeden.
The point before of, well, isn't the Fed just gonna buy it all? Yeah, they are, probably. Because otherwise the whole system goes into reverse, and given that we're the reserve currency, it affects everybody.
Ich finde, das ist eine klare Ansage. Die USA sind davon abhängig, dass die Assetpreise immer weiter steigen. Ich denke sogar, die ganze westliche Welt ist davon abhängig, und auch das hatten wir früher schon in einigen Podcasts im Zusammenhang mit dem Finanzsystem. Das Finanzsystem ist nur dann stabil, wenn die Assetpreise steigen. Verfallen die Assetpreise, verfallen auch die Sicherheiten für alle Kredite und wir haben ein massives Problem. Bleibt nur noch die Hoffnung, dass es doch zu einem Wachstumswunder kommt. Ausgelöst durch Produktivitätszuwächse, vielleicht ausgelöst durch die künstliche Intelligenz. Hier hat Groman, wie ich finde, eine sehr interessante Sichtweise.
Everyone's just assuming America has good demographics, but if I told you that humanoid AI robots were going to send global wages to $1 an hour globally.
Jeder geht einfach davon aus, dass Amerika eine gesunde Demografie hat. Aber wenn ich Ihnen sagen würde, dass humanoide KI-Roboter die globalen Löhne bis 2035 auf $1 pro Stunde sinken lassen würden, dann wäre plötzlich jedes Land, das heute eine anständige, gute Demografie hat, wahrscheinlich das politisch instabilste, weil junge Menschen ihre Jobs verlieren werden und alte Menschen nicht randalieren und protestieren. Je nachdem, wie sich die KI und humanoide Robotik entwickeln, könnte dies tatsächlich eine treibende Kraft der Schuldenkrise sein. Denn wenn diese Prognosen für humanoide Robotik auch nur annähernd zutreffen, ist es massiv deflationär für die Steuereinnahmen. Und dann ist die Frage, welche Regierung die größten Defizite hat und am meisten drucken muss, um ihre Defizite zu decken. Eigentlich sind es die Amerikaner per Definition des Systems. Wenn wir das nicht tun, implodiert das ganze System. Aber wenn wir es tun, beginnen wir das System mit Dollars zu überschwemmen. Es ist also ein schmaler Grat zwischen Inflation und Deflation. Es gibt keinen Mittelweg bei dem, was gerade passiert.
Of inflation or deflation, but there's not any middle ground.
Das kann man natürlich schon sagen. Man kann sagen, wir haben zwei Szenarien. Wir haben das Szenario einer Inflation oder das Szenario einer Deflation. Aber es dürfte keinen Mittelweg geben, einfach deshalb, weil es nicht möglich ist, das System auf einem Mittelweg zu stabilisieren. Und von welchem Szenario geht Groman nun konkret aus?
Ultimately, you need one of two outcomes. You need either a
Am Ende gibt es eines von zwei Ergebnissen. Entweder braucht man eine erhebliche reale Schuldenabschreibung oder man braucht eine Art Produktivitätswunder, das nicht nur eine reale Schuldentilgung ermöglicht, sondern auch nicht so viele Verluste an Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen verursacht, dass die Schuldenkrise tatsächlich voranschreitet. Um zu vermeiden, dass jede Staatsanleihe auf dem Planeten ein Kreditrisiko birgt, besteht ein Inflationsrisiko, da die Regierungen niemals zahlungsunfähig werden. Sie werden alles drucken, was sie drucken müssen, um ihre Staatsschulden nominal zu bedienen. Letztlich denke ich, dass das Happy End eine anhaltende Periode hoher Inflation ist, in der die Realzinsen für Staatsanleihen weltweit ziemlich negativ sind. Ein gewisses Maß an finanzieller Repression, ein gewisses Maß an Produktivität. Ja, dann hoffen wir, dass alles gut ausgeht.
Ja, hoffen wir, dass alles gut geht. Das kann man wohl sagen. Ich finde es spannend. Und vor allem fand ich den Punkt sehr spannend bezüglich der negativen Nebenwirkungen eines Produktivitätswunders. In der Tat wäre das Szenario von fallenden Löhnen weltweit aufgrund von Automatisierung, wie er es hier dargelegt hat, sicherlich der deflationäre Super-GAU, dem die Notenbanken nur durch eine völlige Monetarisierung der Schulden entgegentreten könnten. Es ist sicherlich besorgniserregend und es liegen letztlich nur zwei Extremszenarien auf dem Tisch. Das ganze Gespräch können Sie, wie gesagt, gleich im Anschluss an diesen Podcast hören. An dieser Stelle bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Dialog, it's a great pleasure to welcome you in my podcast.
Thank you. I'm very happy to be here, Daniel. I've been looking forward to this.
Well, you know, you are actually an investment expert, but I want to discuss with you your view on the U.S. economy, which I find particularly intriguing. But before we come so, I have to ask you, because I'm based in Germany, you are based in the U.S., and obviously for us in Germany, what's going on in the U.S. sounds a bit crazy. You've got two very old people running to become president again, well, for a certain sense. One has a reputation of not always telling the truth. The other seems to very hard work on convincing everybody he's still able to do the job. So just may I ask you as an American, how do you look at it? What's going on there? Can we hope for a miracle? What's your view?
I think a lot of the world looks at what's going on with American politics and thinks we're losing our minds. And there, I think there's an element of truth to that. But I think it's important that the world understands why it seems we're losing our minds. And I think you have to go back in time to 25 years ago. We were in a unipolar power moment. And instead of kind of renegotiating or reestablishing, basically doing another Bretton Woods type of monetary system, the U.S. just went ahead and sort of pursued unipolar initiatives. One of those initiatives was, in essence, to offshore the U.S. defense industrial base, starting with Mexico, with NAFTA in 1994, but then in a really big way when China was allowed into the World Trade Organization in 2001, we saw what became known in America as the China shock. And so there was this dramatic hollowing out of the U.S. defense industrial base, a dramatic decline in the real living standards of the working and middle classes of America, the subprime bubble in 2003 through 2008 was really a way to paper over for a time the effects of hollowing out of the defense industrial base. And just so that your listeners have an idea of what I'm talking about, China went into the WTO in 2001. Over the next 10 years, 35% of U.S. manufacturing jobs disappeared, fully a third. It was a depression in manufacturing employment in the U.S. And so They gave people, so you lose your job in 2002 at a manufacturing plant making $30 an hour plus full benefits, healthcare. They send your job to China. They give you the only thing you have left. You can make $12 an hour at Walmart as a greeter. You get no health care, but they do give you a subprime loan so you can buy a house and a boat. And then after 2008, that blows up. And when 2008 happened, the working class didn't get a bailout, but Wall Street did. And so you had, number one, this hollowing out of the middle and working class in America from 2001 really through 2020, maybe 2016, depending how you define it. Then you had the way 2008 was handled politically. American culture, I'm in my late 40s. Growing up, it was always, hey, there was a view of what America was. And the way 2008 was handled, where the middle and working classes weren't bailed out, but Wall Street was, highlighted in very clear language that America is not what you think it is to the people in what we call flyover country America, the part of America that most people fly over, right? You're a foreigner, you land in New York, you go to LA, right? So I bring all of this up by way of context because I think to a lot of the world, Trump showing up in 2016 shocked people around the world. It shouldn't have. It shouldn't have shocked them at all. And oh, by the way, this entire time, America was sending men and women from flyover country USA to go fight in a war that we were lied to as to the start or the reason for it. There was a sense of frustration, anger, betrayal, and most importantly, a very sharp and pronounced decline in living standards and then ultimately lifespans in flyover country America. Since 2010 alone, 800,000 Americans have died of drug overdoses. That is more than every American died in every single foreign war America has ever been involved in. It's 150,000 a year, and barely anything is said about it in Washington. So when you layer these last 20 years over, like living in Cleveland, Ohio, which is in the Rust Belt, we lost a lot of industry. I was not surprised that Trump won at all. I thought he had a much better chance. I was maybe a little surprised that he won, but I thought it was going to be a very, very close race, and nobody thought it was going to be a close race. So, but that I give all that by way of background. I think it's important for foreign listeners to have the context to, okay, is America losing its mind? Yes and no. Yes, we kind of are. But why we're losing our mind is very, very rarely, from what I can tell when I read the foreign press, when I read, it's not well described. Well, 800,000 Americans have died of drug overdoses, and 35% of U.S. manufacturing jobs were lost, and Wall Street got bailed out, and we didn't. And we've been at war for 25 years, where disproportionately the people serving in the military in these wars are the people whose parents' jobs were offshore. So, and oh, by the way, this is leading to record wealth inequality all along. So you have a very toxic political mix. So when you have toxic political mixes, you start getting toxic political outcomes. And that's what we're seeing in America. And so, yes, we're losing our minds. The bad news is I think it's going to get worse before it gets better in term because of the context of what I just laid out. None of these factors are improving in a meaningful way for sort of other than the top 1% or 5% of Americans.
So actually, you know, I had Angus Deaton in my podcast, you know, it's Nobel laureate who lives in the US, and he basically laid out similar stuff like you laid out, saying basically the Chinese who got the jobs don't vote in the US, so explaining the rise of Trump. But now, if we look at the current election, you know, we had 4 years of the Biden administration. And my understanding is actually that the real wages have come down for the lower income groups during this period due to the high inflation. And so we always discuss Biden being much better. But did he improve or did he also only take care for the rich or for Wall Street in his term?
The real wages, I think, have definitely fallen. Within certain groups, wage growth has risen on a nominal basis, like you said. I look at the two candidates from an economic standpoint. Biden has essentially run the Trump economic playbook, with a slight twist. So Trump was talking about implementing something we have called the Defense Production Act here in the United States, which allows him very wide latitude to begin to institute industrial policy where there's some element of government, I don't like central planning, but government, greater government involvement than we've had in America here for a very long time. And Trump was more focused on driving oil production and driving resource production and some of these traditional industries that are more polluting, et cetera, in theory. Biden seems to, he is still running big deficits. He is running a version of industrial policy. The Inflation Reduction Act, which is, and anytime you hear them call this stuff, you have to take it, right? We had the Inflation Reduction Act. We had Operation Iraqi Freedom. We had the Affordable Care Act, is what they called Obamacare. So, like, anytime the government calls something the Inflation Reduction Act, you need to watch your wallet, right? So,
yeah. You know, politicians have learned from the U.S. They also start to label all the laws in very funny names. So, anyhow,
I was going to say Biden's, directing it at, solar panels, green things, etc. But it's just a different version of the same policy, which is big deficits, industrial policy.
So, but basically what you tell me is even if Biden were to step down and someone else is going to run, he might have a better chance of winning against Trump. But down the bottom line is actually that the true causes for this polarization of U.S. society are not addressed.
I think that's right. And there are arguably some of what both sides are trying to do would address those issues. The Secretary of the Treasury in the United States is responsible for the dollar, for example. That's Janet Yellen. About 2 months ago, she came out and said in the Wall Street Journal that for my entire career, if someone wanted to send you free goods and all we had to send back was debt, we should send them a thank you note. I would never, ever again send China a thank you note. And they're talking about a second China shock. So there's starting to be an awareness of these factors from the Biden administration, certainly from the Trump administration. Both attempts at industrial policy are their versions of how they would like to address this. The challenge in both cases as it relates to our domestic politics is that both sides want to fix the structural problems without having a period of very high inflation in the United States, which then has the follow-on problem of we need foreigners still to buy a lot of our bonds, which means we would need to, and then finally, the fact that our debt to GDP is the second highest in the developed world after Japan, we need higher inflation to fix the problems, but we can't afford the higher inflation. We can't afford to pay that interest rate because our debt to GDP is so high. So basically, both sides of the political aisle in the United States are trying to figure out, I think they've identified the problem. I think they've identified how to fix it, which is going to require a significant increase in at least nominal wages and inflation. But I think where they're falling down is how to trick foreigners into holding our debt while inflation is 10 and we only pay them 4%. And how to trick Wall Street and domestic bondholders in the same way. And it's, you can do it when it's close, but the amounts are so big now, we don't have the option of, the financial repression playbook that has been laid out. Our debt load's so high, we can't repress at 1% or 2% per year. We need to repress at 5%, 10%, 15% per year. And we have $35 trillion in debt. There's nobody that has that big a balance sheet that is willing to take to lose that kind of money on a real basis.
So and now, look, we come to the topic we want to discuss. We have to go a bit slower, step by step, in order to help my audience to understand it. Because, as I told you, I listened to you before, so I knew what was coming. So let's start first point. Why inflation? Why would it lead to higher inflation? Because we have to manufacture more in the U.S., which is more costly than importing it from China? Or why do you think the first step, decoupling from China, leads to more inflation?
Yeah, I think the easiest way to think about it is that if the United States moved its production from the US to China to reduce costs, bringing it back is going to increase costs. It's almost axiomatic. That is why that's happening. That is ultimately what drives that.
And I would agree with you. I think it's the same discussion we have so deep. That's the first step, inflation. The second point is you mentioned the debt. You know, we have in Germany, we've got the famous debt brake, which says, you know, the government is not allowed to have beyond a certain amount of debt. It has to be, you know, relative to GDP, has to be a certain. So it's very controversial because people say, oh, we should invest more. Look to the US. The US is not having a debt brake. They have, you know, huge deficits, currently 5-6% of GDP or so. There's high employment and whatever. Actually, the economy looks doing well. So why do you think that the US debt is an issue?
So we've got the reserve currency, obviously. Germany doesn't. So we have more latitude to run bigger deficits than I would argue Germany would be able to, number one.
And you managed to increase your foreign debt significantly. I think you had a positive net investment position 20 years back, and now you're a net debtor to the world. So for many years, you managed to take credit and still be a net creditor, but now you're a net debtor. You like the UK a little bit, but just bigger, and you run the world currency.
That's exactly what we are, is basically we are like the UK, except doing it much bigger, and we have the reserve currency. Our net international investment position, which you just referenced, which has historically been as high as, you know, back in the 1980s, it was positive 10%. And so what that means is that we own 10% more of our GDP of foreign assets than foreigners own of us. And since the mid-1980s, when that number was positive 10% of GDP, the United States net international investment position has now fallen to negative 80% of GDP. So foreigners now own 80% of U.S. GDP more than we own of theirs. That's about $22 trillion. So there's two ways of looking at that. One is the way it's typically spun, which is, you know, foreigners want to invest here. We have a dynamic economy, et cetera. I have an accounting background, and so I look at everything in terms of double-entry bookkeeping. It takes all the emotion out of it. What the net international investment position going from positive 10 to negative 80 in the context of what we discussed about the offshoring of jobs is the way the system has worked has been we send you the jobs in factories, you make the stuff, you send us the stuff, we send you the dollars, you take the dollars, you put the dollars back into America. America's industrial base shrinks and shrinks. America's middle class shrinks and shrinks. America's financial class banking system grows and grows. Its stock market grows and grows. And so our stock market is now 70% of the world's market cap. This is actually doing is America selling its family silver to finance government deficits and expenditures today, which is fine if it's a sustainable economic policy if you spend the money in a wise way. But the American government has not spent it in a wise way. We spent $8 trillion in Iraq securing China's oil for China. We spent part of that $8 trillion in Afghanistan, taking Afghanistan from the Taliban and then giving it back to them 20 years later. We bailed out Wall Street. We got involved in a number of different foreign policy adventures that were pretty fruitless. And so we've not spent the money wisely. And so when you spend in the short run as the reserve currency issuer, the debt doesn't matter 100%. The deficits don't matter. In the long run, if you spend unwisely, if you spend that those debt and deficits unwisely, what ends up happening is you end up basically selling your country to foreigners who may or may not have your interest at heart in return for these deficits. And if you spend them unwisely, what ends up happening is basically we sell $8 trillion of corporate America to China to finance our invasion of Iraq and Afghanistan to secure Iraq's oil for China. That makes zero sense. And once you get too far down that path, the only way out starts to become financial repression. And then it starts to become inflationary. And then it starts to feed on itself because foreigners can see, oh, they are now too far gone. They have to inflate their way out of this debt problem. I don't want to buy any more American government debt, or I want to buy only short-term debt and stocks, which is what's been happening. Foreign central banks have stopped buying our debt 10 years ago. Foreign private sector still buys it, but it's very much at the short end. And the short end is much more money-like. when you have to finance more and more of your debts in the bill markets, you're in a very dangerous situation. So what the net international investment position is telling us is this economic system that led to this discontent over, you know, to the political situation we are, is now no longer working for Washington either, because it's forcing us to sell our stocks and our real estate and our sort of crown jewel assets to our creditors who don't always have our interest at heart. That's what this rapidly declining net international investment position. And as a side note, the other, and it was a side note 2 years ago, 5 years ago, 8 years ago, it's not a side note anymore. We're now seeing the costs of the real costs of this in Ukraine, where Russia, who is 1/10 of our GDP, is outproducing a mighty American industrial base. I should probably put it in quotes. America is being outproduced by the Russians in Ukraine for a very simple reason. We outsourced our defense base to China. Quorum of it, certainly. So that's also within that net international investment position number. So America has a very big and robust GDP, but it has become to be flip. It's become too centered on selling houses back and forth to each other and selling credit default swaps back and forth and selling monkey pictures of back and forth to each other. And we've gotten away from this real production aspect. And so that's ultimately why the debt is a problem, right? Is that we've not spent it wisely.
Look, I'm with you. Just to clarify, when we talk about investment position, you compare assets or debt to the current income stream, GDP. On the other hand, you mentioned the stock market, and if you take the most valuable companies in the world, Nvidia and others, they are very valuable because they not only generate income in the US, but globally. So isn't also part of the fact that you got such a high negative position due to the fact that you have so much valuable companies with a global reach in the US, which obviously don't generate all their income in the US?
I think there's probably some element of truth to that. I think it's, you know, ultimately it's all done in dollars, right? So to the extent those dollars, we run bigger and bigger deficits, we export more and more dollars. As we export those dollars around the world, those dollars are only useful for so many things. Defense goods in the real world. Defense goods, Boeing jets. I'm not even sure about the Boeing jets as much anymore. Oil now, but even then, when you look at our deficits, we're running $2 trillion deficit. You know, U.S. produces 20 million barrels a day, right? So it's a rounding error relative to $2 trillion in terms of the value. So what I'm saying is that ultimately, as we export those dollars, they have to be re-imported for dollars. They're re-sent into some. So on some level, the U.S. stock market is just a gauge of foreigners saying, okay, all these deficits are flowing out. We have these dollars now. What do we do with them? Well, I don't want to own long-term treasuries because we know at some point the Americans have to run a sustained significant period of inflation. And we also know that U.S. nominal GDP is growing 5%. And with $35 trillion in debt, the Americans can't afford to pay 5% rates. So why would I ever loan a government whose economy is growing 5% money for 10 years at 4%? That makes zero sense. So it gets recycled back into stocks, is what I'm saying, I think.
You mentioned Bretton Woods early in the beginning of our conversation. And Bretton Woods' system could only work as long as the U.S. ran a trade deficit in order to supply the world with dollars. Now, we don't have Bretton Woods officially anymore. We might have it secretly with a link of the dollar to the oil price or whatever happens in the 70s. But and the U.S. keeps on running the deficit. But now, compared to the 50 years ago, debt levels are much higher. Okay, the private sector, the private households have a bit deleveraged. The corporations, in my understanding, have not so much deleverage. They are very high leverage in the U.S., and the government is keep on leveraging up. So what's next? I didn't have Zoltán Pozsa in my podcast. Unfortunately, he was not allowed to talk to me when he was still working with Credit Suisse, but I mentioned I had a podcast on his thoughts. So are you in this camp of saying China, Russia, India, you know, these BRICS plus countries, they are going to challenge the U.S. with the new monetary system?
I think they are acting out of their own heightened self-interest. It's a matter of national security for Russia and China in particular to move away from the dollar for the pricing of energy specifically. So there was Kyle Bass gave a great interview about 3 or 4 years ago, maybe 5 years ago now, in which he said, well, it's really easy for America to create an economic crisis in China. China is growing. They need to import more and more oil. The price of oil goes up over time. And China only has so many dollars, and oil's only priced in dollars. So as China buys more and more oil in dollars and the price goes up, eventually China's going to run out of dollars. When they run out of dollars, they will have a Southeast Asia crisis like in the late 1990s. They will have to devalue the yuan. They will have high inflation, political disruption, etc. The Chinese Communist Party is acutely aware of this and so has been working to address this issue for well over a decade. What are they doing is very straightforward. They are working to gain the ability, not even they're working, they have gained the ability to import oil, gas, and other critical commodities in Chinese yuan they can print. They can never run out of yuan. And so how are they doing that? Well, simple. They offer yuan to certain oil exporters. The oil exporters will end up with the yuan. What do the oil exporters who end up with yuan do? They buy Chinese goods because China's the factory of the world. And anything left over, they are net recycling into gold that floats in all price and in all currencies. So China and Russia, I don't think, are doing this out of some grand plan to hurt the United States per se or get away from the dollar. I think all else equal, they would rather use the dollar. But as we just discussed for the prior 10 or 20 minutes, the Americans have no interest, no ability to manage the dollar to keep treasury bonds purchasing power for critical imported commodities good, right? So if you look at from 1973 to 05, U.S. Treasury bonds were kept as good as gold for oil. The U.S. Treasury oil was $15 to $25 a barrel for most of that 30-year period. So if you held Treasury bonds, you were getting a coupon that was a pretty good coupon, by the way. And you knew that if that bond bought you, whatever, 60 barrels of oil in 1975, it bought you 60 barrels of oil or give or take after the coupon in 1985 and 1995, all the way up to 2005. And then that stopped for a number of different reasons. And so China needs something, a reserve asset that will preserve purchasing power. And it needs to be able to import purchasing power in energy terms. And it needs to be able to import in its own currency. Russia is facilitating that and has been for a number of years. And so India is in a little bit of the same boat. Russia is facilitating that as well. There has begun being in trade done in Indian rupees, some defense goods, some consulting services, likely some gold changing hands. It's a system that will work, but it is ultimately a response to the U.S. fiscal situation. And it's, again, tricky because if the U.S. came out and said, for the U.S. to be responsible with its fiscal situation would require massive slashes to entitlements and defense, which are both politically and economically and mathematically impossible to make at this point. So I absolutely think the BRICS are moving away from the dollar. And I think they're moving to a system where oil and critical commodities are priced in multiple currencies and settled in goods of those countries and then net settled in gold that floats in price in all currencies.
But let's come back to focus on the U.S. because you started saying, okay, we have a debt issue that is growing very fast. We have the external investment position, which is not very positive. We depend on foreigners funding us. We will get higher inflation with this reshoring, de-risking, decoupling or whatsoever. Higher inflation rate normally should lead to higher interest rates, but higher interest rates cause a problem for the government because then the interest bill goes up. Why should we worry? Because we could also say the Federal Reserve just buys up all the stuff and problem solved.
I think that's where this is going, to be honest. I think that's what's going to happen in America in some way, shape, or form. And you can see a number of different things that have been either already done or being prepared that would either be the Fed or Fed proxies or Treasury proxies doing the same thing. You know, it's interesting. You talked earlier how Germany has this debt aversion, this limit where you just It's a fascinating cultural thing to me because for Germany, my understanding economically speaking is one of the defining events of the last 100 years was the hyperinflation and the political outcomes that that wrought. In America, we had a little bit in the 70s, but we've kind of all forgot it. The real defining political economic dynamic of America was the Great Depression. In the same way that there is an institutionalized respect, if not fear, of debt in Germany and monetizing debt, there is that same respect slash fear institutionally in America of deflation. Not just, I think, because of that, but also because of the reality that we are an externally funded twin deficit nation. Deflation is not an option. People say, well, we could just take the Japan route. We can't take the Japan route. That puts America into a debt spiral. So I think ultimately the Fed or somebody acting as Fed proxy will, in waves, you know, because these things never go in a straight line. It's, well, we'll just buy a little more. And then they kind of take a step back and they buy a little more and they take a step back. Ultimately, I think the Fed's balance sheet is going to be much bigger as a percent of GDP. It just requires the right political cover to do it.
Well, you know, the ECB is already ahead of the US concerning the size of the balance sheet compared to GDP. And if you look at the fundamentals, you know, we have the same issues. We want to do reshoring, leads to higher inflation. We have much worse demographics than the US, leads to higher inflation. We have very high debt levels. You said, okay, the US is highly indebted. Well, you know, but Italy, Greece, actually, I think Greece is much higher indebted than the US. France, you know, they're all very high debt levels. They are similar like the US, you know, the French just voted. And I think the only vote which is clear is they voted against all kinds of efforts of saving. So they keep on taking on credit. So I once had, you know, Bill White, a former chief economist of the Bank for Financial Settlements in my podcast. And he basically said, it comes down to which shirt is least dirty. And so you could probably make a positive case for the US and could say, well, in the end, it's still the world currency. And compared to euro, even with all these issues, you still might look good.
It is very possible. To me, the challenge in this then becomes, if the dollar rises, foreigners own $8 trillion in treasuries. And so what are foreigners going to sell to defend their currencies? This goes back to that net international investment position. Foreigners own $22 trillion in US dollar assets. If their currencies start falling relative to the dollar, given the amount of dollar denominated debt in the world, about $13 trillion, plus the euro dollar offshore ledger system, if you will, right? There's a giant dollar short of some size. If other currencies are the dirty or dirty shirts, then you sell what you can sell to defend your currency and to fund your lifestyle. What do they own? They own American assets. Okay, so they start selling treasury bonds. That's going to send rates up. They sell stocks. That's going to send stocks down, all else equal. The challenge is that the American government, the American economy, it cannot grow unless stocks rise. If you look at the United States Internal Revenue Service, the IRS data, 200% net capital gains plus taxable IRA distributions, IRA is one of our retirement accounts, are 200% of the annual growth of personal consumption expenditures. That's an $18 trillion line item. PCE, personal consumption expenditures, is just consumer spending. So 200% of the growth is just capital gains from our stocks and other assets, plus this retirement account. That doesn't include actually all of the stock-related compensation that goes to executives across America. So if stocks fall, the United States can't consume, right? So the longest stocks rise, then Americans can buy Porsches. If stocks fall, Americans can't buy Porsches. And then the euro weakens. And so as the euro weakens, you're going to sell treasury bonds. You're going to sell American stocks that you own. That's going to drive rates up and that's going to drive stocks down. Now Americans can buy less Porsches. So now you're going to sell more. The whole system is based on a system that requires the United States stock market to rise by 15 to 20%. Per year, probably accelerating, which then goes back to sort of the the point before of, well, isn't the Fed just going to buy it all? Yeah, they are probably. Because otherwise, the whole system goes into reverse. And given that we're the reserve currency, it affects everybody.
So basically, you say we are in a world where we need continuous asset price inflation. We all know Warren Buffett, he basically has this indicator of what's the stock market valuation relative to GDP. And when he says when size and stocks come down or whatsoever, you basically tell me, A, Daniel, forget about Warren Buffett's indicator because it can't hold true, because if it holds true, we have a problem. So are forced to be in a world of much higher asset prices. Doesn't this entail also we have to live in a world of ever cheaper money and ever more credit?
Yeah, that's exactly what it means. It is the only way the Warren Buffett metric can hold, you know, GDP as a percentage of asset prices, is if the United States government is willing to have treasury auctions fail, if the United States government is willing to call up Europe, Ukraine, Israel, and say, sorry, we're bringing all of our troops home, pay for it all yourself. Yeah, unless the American government's essentially willing to default on a nominal basis on its entitlements, its defense, or its debt, that's exactly what it means. And it's ever more money printing to basically ever more money creation to finance debt, because otherwise there's simply not the private sector balance sheet to deal with these issues.
So basically what you mean is we have asset inflation first and real economy inflation second in order to make up for the asset inflation, and then that the asset to GDP ratio comes down because of the GDP going up in nominal terms.
That's what has to happen mathematically. And, you know, there's things that, you know, demographics, like you said before, that's tricky, right? What are good demographics? Historically, over the last 200, 400 years, good demographics are societies that have lots of young people, not a lot of old people, particularly in the last 100, 120 years as the rise of social democracy and state-provided benefits have come up. That's what a good demographic looks like. And on those metrics, the U.S. does certainly look better than most, than Europe and Asia. However, what do we hear about all day long? AI, automation, humanoid robots. I spoke at a conference last year in Vancouver, British Columbia, where the other speaker was the CEO of a humanoid AI robotics company that was already testing his robots in major United States retailers. These are not, hey, I need to program it. This is talk to the robot, tell it to go organize and run this store, and it knows how to do it. It will learn all of it. It's smarter than the average human, and it's stronger than the strongest human. And it's getting better every day. It has fine motor skills. AI, obviously, we've seen the potential for white-collar disruption there. And so my point is that when I think not enough attention is being paid to the demographics issue. In other words, everyone's just assuming America has good demographics because our pyramid, right, is more normal shape than much of the rest of the world in terms of demographics. But if I told you that humanoid AI robots were going to send global wages to $1 an hour globally by 2035, all of a sudden, any country who has a decent, good demographics today, lots of young people, actually will probably be the most politically unstable, because young people will have, they'll be the ones put out of jobs, and old people don't riot and protest. And so that, I bring that up by way of saying some of the whole debt issue may or may, the demographics may or may not help. And in fact, depending on how AI and humanoid robotics roll out, could actually be a forcing function of the debt crisis. Because if you said to me, look, if this projections for humanoid robotics are even close, that wages do go to $5 an hour globally by 2035, that is massively deflationary, but it's massively deflationary for tax receipts. And so then the question is, which government is running the biggest deficits and needs to print the most to cover their deficits? It's actually the Americans, by definition of the system. And if we don't do it, the whole system implodes. But if we do do it, we start to flood the system with dollars, more asset in place. So it's a knife edge of inflation or deflation, but there's not any middle ground with what's happening with both the debt and then also some of these technologies, these deflationary technologies.
I follow you, but after the Second World War, the US also had a high debt level, not as high as today. And you managed to get off of it with financial repression. And you mentioned financial repression before, and you said, well, it's more difficult today. I would say yes. On the other hand, I remember having read a piece from the IMF already a few years back where they said, well, capital controls might be a good tool. So they said they were open to capital controls, which I found interesting because the IMF normally is not so much into it. So you could say, well, you know, we just force Americans to invest more in US government bonds, like because we just regulate them. We just regulate the 401k. We make it mandatory to have 50% of your money in, 10-year government bond, whatever. It's a stroke of just to protect you from Wall Street. So to make sure you're not hurt. That's what the Germans do. You know, the Germans are very much forced into investing in life insurance. They've been forced, encouraged in life insurance and whatever. Life insurance are only allowed to buy bonds and so in the end, the government. Wouldn't this be a way of dealing with a problem?
It is. And I think it, on some way it could. But again, the problem then is that dynamism of the U.S. economy that Europe says, wow, look how fast they're growing. It will shrink meaningfully. We will slow dramatically, right? Because a good way to think about it is if America borrows money from foreigners and inflation is 5% and we're paying 3% interest rates, we're stealing 2% a year on a real basis. We're repressing foreigners to that tune. That is like your kid having a drug habit and stealing money from the neighbors to fund his drug habit. You don't notice anything different going on in your house. See, you know, if by virtue of the situation, as you propose, and I think probably will happen at some point, we force Americans to own government bonds at 3% while inflation is 5%. That's like your kid stealing from you to fund his drug habit. Now, all of a sudden, you can't go on vacation to Disney World because the kid snorted it up his nose rather than stealing it from the neighbors. And so to continue the metaphor, this world-leading developed economy growth that America has been posting, instead of 5% nominal, will go. It's basically a tax increase on Americans if you do that. They will cut their consumption spending. And by cutting their consumption spending, that will actually reduce, that's two-thirds of our economy, that will reduce tax receipts. That will probably paradoxically leave the deficit to GDP as a percentage higher, not lower. And the reason I say that is we saw that with Obamacare. We tried this. In 2014, the Wall Street Journal said Obamacare was essentially pushing the cost of healthcare onto Americans to reduce government deficits around healthcare. Okay, great. 2015, that goes into effect. By the third quarter of 2016, the U.S. deficit as a percent of GDP rose due to efforts of the American government to push deficit items onto Americans. And so that's the challenge, is there has to be an order of operations. That is not to say that this is intractable. Critically, after World War II, what we did is the Fed kept bond yields, 10-year bond yields, at 2.5%. The three-month was at 0.375%. And inflation was never below 5, if I recall correctly. And in fact, it ran as high as 13%. And so debt to GDP in just 5 years' time went from about 110% to 55%. And then from 46 to 1951. And then after that, there was something called the Fed-Treasury Accord, which basically separated Fed and Treasury again. Made the Fed independent as opposed to being a financing utility of the U.S. government. They were able to take policies from that point. My point here is that something like that needs to happen again. The bond market needs to be made smaller in real terms relative to the economy before you can financially repress. Because if you don't, all you end up doing is making deficits go faster. And so what an analysis that I had done in early 2021 suggested was that I used that model. I said, okay, from 1946 to 51, U.S. debt to GDP went from 110% to 55% in 5 years. Let's take it from 120 to 70 this time. What would that require in terms of a negative real interest rate, knowing that U.S. debt to GDP, or U.S. debt, excuse me, nominally has grown 8% compounded annual growth since 2008. So the implied rate of negative real interest rate needed was between negative 12 and negative 18% interest rates for 3 to 5 years. So in other words, the United States would need to financially repress. Basically, we would need to have inflation run 17 to 23% while we paid you 5%.
Well, I think then even the most stupid people will realize it's a bad deal to give your money.
Right? Exactly.
But, you know, for Europeans, you know, our discussion at this point might sound a bit crazy because they would say, what's the problem? Why don't you just do, you have so much assets. You just described to me the asset values go up, have to go up by 20% a year in order for the Americans to buy the Porsches and whatever. But some people would say, what about wealth tax? What about a one-time wealth tax for the rich? Look, you and I, we might need our capital gains in order to afford a Porsche if we are anyhow in a position to buy a Porsche or whatsoever. But, you know, the real rich people, if they got, you know, 20% more or less, it doesn't matter. So why not having a wealth tax for the rich to reduce government debt?
It would work. Politically in America, it is just very difficult to do because we don't have bribes in America. We have lobbying, right? They call it lobbying, and that makes it okay. But in all seriousness, as I suspect it is in most countries, the wealthy own the government. And so they don't like, you know, they don't, you know, turkeys don't vote for Thanksgiving, as we say here in America, right? It could conceivably work given the concentration of wealth to do that. I don't see any political will to do that. And it would probably have pretty notable political implications, but who knows?
But look, I'm cautious of time because I think I don't want to put too much burden on you and asking you too many questions. But I know you're aware of Neil Ferguson's thoughts comparing the U.S. to the Soviet Union in the Cold War, and also the Ferguson's law stating that once hegemonial power spends more on interest than on defense, it gets into trouble. And the last point is true now in the U.S. So are we just too skeptical here, or will the U.S. just somehow muddle through, monetize its debt, and in 10, 15 years' time, probably even with some help of AI and robotics, you know, we get this miracle and all the problems are solved?
I think the problems will be solved one way or another, right? I think it's just a question of how does one position to avoid, you know, being the fly versus being the windshield of the car. The longer the debt problems go, the more likely it is, in my opinion, that they will be resolved as they were in Israel in 1985, which is 2 years of 200% inflation. Bondholders lose all their money on a real basis, effectively, and then we move on. Everything's fine. Ultimately, you need one of two outcomes. You need either a significant write-down of the debt in real terms, or you need some sort of productivity miracle that not only allows the debt to be repaid in real terms, but does not create so much job disruption and tax receipt disruption that it actually brings the debt crisis forward. People ask me all the time, what could that be? Could that be AI? Yes, but again, if AI shows up too fast and global wages go to $5 by 2030, 2035, the bond market's going to implode. Every sovereign bond on the planet has credit risk. Or more accurately, in order to avoid every sovereign bond on the planet having credit risk, they will have inflation risk because governments are never going to default. They will print whatever they have to print to make their sovereign debt nominally money good. So ultimately, the way I think this plays out is a sustained period of elevated inflation, financial repression, some measure of productivity miracle. That can look a number of different ways, right? In America, baby boomers have $76 trillion in wealth. They're all going to die someday. That's a fact of life. When they die, that money is going to their kids. To the extent, you know, if you look at the accounting of it, you know, if they pass on relatively quickly and without a lot of sickness and the money goes, then all of a sudden, America looks really good. You're going to have a whole bunch of people that are 40 to 50 years old with $76 trillion to spend. That's going to drive a lot of growth. That gets the world out of a lot of problems. That's a productivity miracle. So, you know, there's ways out of it. Again, you know, the boomers are all listening to this in America going, oh my God, stop, stop. This sounds terrible, right? So that's what I said. It depends if you're the fly or the windshield, right? Are you the boomer or are you the kid getting all the money? So ultimately, I think the happy ending is a sustained period of high inflation where real interest rates across the world on sovereign bonds are fairly negative, some measure of financial repression, some measure of productivity. And then, you know, we hope that that works out.
Look, okay. Thank you very much. I was just laughing. You saw me laughing. Why? Because you say the boomers are dying and giving the money to their kids and they spend it. That's the US approach. In European, or especially German discussion, is boomer die and we have to make sure the government gets all the money because we don't want the other people to inherit it because it's unfair. So you see the difference. And to be honest, at US, I'm pretty sure that the people who in the US inherit the money from their parents, they spend the money more wisely than the German government ever could do. But anyhow, but you see the different perspective. So Luke, thank you very much for your time and thank you very much for taking me through your thoughts or take us through your thoughts concerning basically what some people might call it's the end game of all the debt issues, because you spoke about the US and when the US has these debt issues, it's even worse for the Eurozone, you know, so we can all make our translation to what it means for the Eurozone, what you just have said. And I know all your investment recommendations. We don't mention them here because I'm not an investment podcast, but I will do, of course, I will make sure I link to you in my show notes and so on and so that people can find you and read more from your stuff. Look, thank you very much for your time. I hope you enjoyed and probably we might have another discussion in a few years' time in order to do an update to see how it goes.
Absolutely. Thank you very much for having me on, Daniel. I really enjoyed our conversation.